Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, die Priester sollen jedes Jahr mindestens 3 Tage Einkehr halten, zur Besinnung und zur Konzentration wieder auf das Wesentliche. Das habe ich auch letzte Woche wieder gemacht mit Pater Florian. Und da haben wir ein Buch gelesen von Abt Marmion, den ihr sicher auch kennt. Er hat in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben. Christus, das Ideal des Priesters, heißt eins seiner Bücher. Das Imprimatur ist von 1954. Und in diesem Buch stellt er sehr schön das Opfer Christi dar, die Rolle Christi, die Rolle, die Christus spielt in der Erlösung, sein Opfer, wie er die Menschheit angenommen hat, aber auch die Schönheit und Erhabenheit und Heiligkeit und die Bedeutung des Priestertums, unseres Priestertums. Und es ist sehr schön, wie er das schreibt hier, und deswegen möchte ich euch vielleicht einfach das einfach mal vortragen oder ausschnittsweise hier vorlesen, weil bessere Worte, als er hier hat, kann man eigentlich kaum finden. Es ist das herrliche Vorrecht des Priesteramtes Christi und seiner Priester, dem dreifaltigen Gott im Namen der Menschheit und des Universums eine würdige Huldigung darzubringen. Die Bedeutung dieses Priestertums liegt darin, dass es die Heimkehr der gesamten Schöpfung zu dem Herrn aller Dinge im Wesentlichen sichert. Das ist das Zentrum, das Zentrale, das Ziel, dass die gesamte Schöpfung, die sich ja getrennt hat durch die Sünde von Gott, wieder heimkehren kann zu dem Herrn aller Dinge, und durch das Priesteramt Christi wird uns das eröffnet. Worin besteht das Wesen des Priestertums? Der Hebräerbrief, den er hier sehr oft zitiert übrigens, charakterisiert es mit folgenden Worten: Jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen in ihren Angelegenheiten bei Gott bestellt. Er soll Gaben und Opfer für ihre Sünden darbringen. Der Priester ist der Mittler, der Gott im Namen des Volkes Gaben und Opfer darbringt. Gott hingegen erwählt ihn, um den Menschen seine Gaben mitzuteilen: Gnade, Barmherzigkeit, Verzeihung. Die besondere Erhabenheit des Priestertums hat ihren Grund in dieser Vermittlung. Also der Priester geht zu Gott für die Menschen, bringt Gott im Namen des Volkes das Opfer dar, und er kommt zurück zu den Menschen, um die Gaben Gottes ihnen mitzuteilen: Gnade, Barmherzigkeit, Verzeihung. Und das ist eigentlich das Amt oder die Rolle des Priestertums, diese Vermittlung zwischen den Menschen und Gott. Als Gott Mensch besitzt Christus das Vorrecht, die ganze Menschheit in sich zu vereinigen, um sie zu läutern, zu heiligen und in den Schoß der Gottheit zu führen. Dadurch erweist er dem Herrn in der Zeit und in der Ewigkeit eine vollkommene Verherrlichung. Jesus ist der Priester. Und so sollte, heißt es im Hebräerbrief, unser hoher Priester beschaffen sein, heilig, schuldlos, rein, über die Himmel erhoben. Bis ans Ende der Zeiten werden die Priester hienieden keine Vollmacht zum Mittleramt empfangen, die nicht ein Teil der Seinen ist. Er ist der einzige Ursprung allen Priestertums, das Gott verherrlicht, so wie er es verlangt. Also alle Priester sind Teil, alle katholischen Priester sind Teil des Priestertums Jesu Christi. Welches war die Grundeinstellung in Jesus, der Opfergabe? Auch hier war es die Anbetung, aber sie bekundet sich in der Annahme der Vernichtung und des Todes. Also die Anbetung Jesu Christi an Gott, den Vater, besteht darin, dass er die Vernichtung, den Tod, sprich das Opfer, annimmt. Jesus wusste, dass er dazu ausersehen war, am Kreuze die Nachlassung der Weltschuld zu erwirken. Er stand vor der göttlichen Gerechtigkeit, beladen mit der erdrückenden Last aller Sünden, und er willigte voll und ganz ein, Schlachtopfer zu sein. Er empfand keine Reue wie ein Sünder, der seine eigene Schuld beweint, also er hatte keine eigene Schuld, persönliche Schuld zu beweinen, doch oft kam eine unendliche Traurigkeit über ihn im Wissen um die Last der Sünden, die ihm auferlegt war. So ist auch sein Wort am Ölberg zu verstehen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Diese Worte, sehr schön hier, wie er das darstellt, erklären wir daraus oder können wir so verstehen, dass Jesus eben diese Last der Sünden gesehen hat, die ihm auferlegt war. So nahm der Sohn Gottes bei seinem Eintritt in diese Welt den Leib eines Schlachtopfers an, der leidensfähig und sterblich war. Er gehörte wirklich zu unserem Geschlecht, wurde uns gleich, und im Namen seiner Brüder brachte er sich als Sühnopfer dar, um sie mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Hier wird nochmal alles zusammengefasst, dass Jesus einen Leib angenommen hat, den Leib eines Schlachtopfers, der leidensfähig und sterblich war, und durch die Annahme der Menschennatur gehörte er wirklich zu unserem Menschengeschlecht und wurde uns gleich und nannte uns Brüder. Und für seine Brüder brachte er sich als Sühnopfer dar, um uns wieder mit dem Vater zu versöhnen. Tertullian schrieb das Wort: Niemand ist so sehr Vater wie Gott. Keine Güte ist der Seinen zu vergleichen. Und wir können auch sagen, niemand ist so sehr Bruder wie Jesus. Wie Paulus sagt, ist Christus nach ewiger Vorherbestimmung der Erstgeborene unter vielen Brüdern, wie es im Römerbrief heißt. Und darum schämt er sich auch nicht, sie, die Menschen, Brüder zu nennen. Wie sagte doch Christus nach seiner Auferstehung zu Magdalena: Geh zu meinen Brüdern und künde ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Und welch ein Bruder war Christus. Ein Gott will unsere Schwachheiten teilen, unsere Traurigkeit und unsere Schmerzen fühlen. Aus eigener Erfahrung lernte er Mitgefühl mit unseren Leiden zu haben. Und deswegen heißt es im Hebräerbrief, wir haben keinen hohen Priester, der unsere Schwachheiten nicht mitempfinden könnte, sondern einen, der in allem ebenso geprüft worden ist, wie wir, die Sünde ausgenommen. Das heißt, wir haben einen hohen Priester, Jesus Christus, der mit uns mitempfinden kann und unsere Sorgen und Nöte und Schmerzen selber auch erlebt hat und deswegen Mitleid und Mitempfinden hat mit uns, denn er ist in allem ebenso geprüft worden wie wir, nur dass er nicht eingewilligt hat und keine Sünde begangen hat. Das ganze Leben Jesu war als das des höchsten Priesters der Verherrlichung Gottes und dem Heil der Menschen geweiht. Dieses Priestertum erreichte seinen Höhepunkt im Abendmahlsaal und auf Kalvaria. Doch das ganze Leben des Erlösers hat priesterlichen Charakter. Die erste Regung seiner heiligen Seele im Augenblicke der Menschwerdung war ein erhabener Akt der Gottesverehrung. Der heilige Paulus, der Künder der Geheimnisse Gottes und Christi, wusste darum. Er sagt, auch wieder im Hebräerbrief, bei seinem Eintritt in die Welt spricht er: Schlacht- und Speiseopfer willst du nicht, also die Opfer des alten Bundes, einen Leib aber hast du mir geschaffen. An Brand- und Sühnopfern hast du keinen Wohlgefallen, weil sie eben aus sich nicht keinen Wert hatten. Da sprach ich: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu erfüllen, o Gott, wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht. Und diesen Akt hat Jesus, wie wir weiter unten sehen werden, schon zu Beginn der Menschwerdung, im Augenblick der Menschwerdung, diesen Akt vollzogen, diesen Akt der Gottesverehrung: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu erfüllen, o Gott, denn einen Leib hast du mir geschaffen, damit ich dir ein würdiges Schlachtopfer werde. Ich komme, deinen Willen zu erfüllen, wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht. Um die absolute Oberherrschaft seines Vaters anzuerkennen, hat Christus sich ihm vorbehaltlos aufgeopfert. Und diese Hinopferung war seine Antwort auf die unvergleichliche Gnade der hypostatischen Union, das heißt die Gnade der Vereinigung der göttlichen und menschlichen Natur. Sie war ein priesterlicher Akt, ein Vorspiel des Erlösungsopfers und aller Akte seines Priesteramtes im Himmel. Bei seinem Eintritt in die Welt betrachtete seine Seele im Lichte des ewigen Wortes stehend die Gottheit. Und in dieser erhabenen Schau erfasste sie die unendliche Majestät des Vaters. Gleichzeitig sah Jesus die furchtbaren Beleidigungen, die Gott durch die Sünde zugefügt werden, und die Unzulänglichkeit aller Opfergaben, die ihm bis dahin dargebracht worden waren. Er erkannte, dass Gott, als er ihm seine Menschheit gab, diese dazu bestimmte, ihm als Sühnopfer dargebracht zu werden und dass er selbst der Opferpriester sei. Und in unaussprechlicher Liebe übergab er sich dem Vater rückhaltlos, dass er nach seinem Wohlgefallen über ihn verfüge. In diesem Augenblick hielt wohl der ganze Himmel gleichsam den Atem an, da er die erstmalige Hingabe der Menschheit Jesu betrachtete. Und obwohl die Menschheit Jesu Christi makellos war, gehörte sie doch dem Geschlecht der Sünde an. Und da der Erlöser einwilligte, die Sünden der Welt zu tragen, nahm er zugleich die Art der Hinopferung an. Deshalb spricht er: Vater, die mosaischen Schlachtopfer waren in sich deiner unwürdig. Siehe, ich komme, nimm mich hin als Schlachtopfer. Du hast mir einen Leib gegeben, durch den ich mich hinopfern kann. Zermalme ihn, zerbrich ihn, überhäufe ihn mit Leiden, kreuzige ihn. Ich nehme alles an, denn ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Das ist ein sehr beeindruckend hier dargestellt, diese Haltung, diese innere Haltung Jesu, die sein ganzes Leben erfüllt hat. Und in diesem Geist hat er sein Leben gelebt und geführt. Und das ist das, das zeigt uns diese priesterliche oder die liebende das priesterliche Innenleben Jesu Christi. Jesus weiß, dass am Anfang seines Lebensbuches für ihn eine Verfügung Gottes eingeschrieben stand, die seine Hinopferung forderte. Er überlässt sich ihr ohne Vorbehalt. Und dieser Wille, den Vater zu verherrlichen, seine Gerechtigkeit, Genugtuung zu leisten und sich für unser Heil hinzugeben, war unerschütterlich. Er war stets die Grundhaltung seines Herzens. Das ganze Leben Jesu, angefangen von diesem Augenblick, also vom Augenblick der Menschwerdung, bis zu der Stunde, da er sich am Kreuz als Sühnopfer darbrachte, war eine ständige Offenbarung dieser Gesinnung. Der Schatten des Kreuzes lag über seinem ganzen Leben. Und in seinem Sterben war Jesus der Vertreter der ganzen Menschheit. Und in dem einmaligen Kreuzesopfer, das er freiwillig auf sich genommen, im Augenblick der Menschwerdung schon, hat er uns alle gerettet und geheiligt. Das heißt, im Augenblick der Menschwerdung hat er praktisch geistigerweise das Kreuzesopfer schon auf sich genommen. Und da schon hat er uns alle gerettet und geheiligt. Schauen wir auch noch kurz aufs Abendmahl. Das Konzil von Trient sagt, beim letzten Abendmahl bezeichnet er sich selbst, Jesus, sich selbst als Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek, indem er dem Vater seinen Leib und sein Blut unter den Gestalten des Brotes und Weines opfert. Und auf unseren Altären ist Christus ebenso wie im Abendmahlsaal Priester und Opfergabe. Er gibt mich immer sich selbst zur Nahrung. Doch bei der Heiligen Messe bedient Christus sich der Vermittlung seiner Priester, während er beim letzten Abendmahl keines Menschendienst in Anspruch nimmt. Als höchster Priester stiftet er aus eigener Machtvollkommenheit drei wunderbare übernatürliche Institutionen und hinterlässt sie seiner Kirche, damit sie sein Erlösungswerk weiterführen kann. Das Messopfer, das allerheiligste Sakrament des Altares, das in engster Verbindung mit dem Messopfer steht, und unser Priestertum, das seinen Ursprung in dem Seinen hat und bestimmt ist, bis ans Ende der Zeiten das Werk seiner Allmacht und seines Erbarmens fortzusetzen. Ist auch sehr schön, wenn wir daran denken, unser Priestertum, das wir haben, hat seinen Ursprung in dem Priestertum Jesu Christi natürlich und ist dazu bestimmt, bis ans Ende der Zeiten das Werk der Allmacht und des Erbarmens Gottes fortzusetzen. Das hat Jesus, unser Bruder, für uns getan. Wenn wir die Größe dieser Liebe erfassten, wie würden wir uns doch mit seinem Opfer vereinigen? Mit dem Apostel sprechend, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Er sagt nicht, er hat uns geliebt, sondern er hat mich geliebt, mich persönlich, und für mich hat er dies alles getan. Und um wie viel mehr, wenn wir das hier sehen am Altar, wollen wir uns selber auch Jesus anbieten und uns mit seinem Opfer vereinen. Und er wollte uns wissen, uns auch wissen lassen, dass er sein Opfer im Gehorsam vollbrachte. Als Jesus am Ölberg Todesangst litt, bat er dreimal den Vater, der Kelch möge vorübergehen. Doch da der Himmel unerbittlich schwieg, unterwarf sich der Erlöser freiwillig und machte liebend seinen menschlichen Willen dem Willen des Vaters gleichförmig. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So können wir diese Worte verstehen hier. Und wenn wir diesen Hintergrund verstehen, diesen Zusammenhang verstehen, dann können wir diese Worte, die manchmal so rätselhaft scheinen, die Worte Jesu im Garten von Gethsemane, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, können wir verstehen. Da er dieses Opfer im Gehorsam vollbrachte und er machte seinen menschlichen Willen dem Willen des Vaters gleichförmig. Paulus konnte von Jesus sagen, er ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Und Isaias hatte vorausgesehen, dass der Erlöser das Leiden freiwillig annehmen würde. Er hat sich ausgeliefert, weil er selbst es wollte. Und das hat er ausgedrückt mit diesen Worten am Ölberg, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und mögen die Sünden der Welt, ist auch sehr schön, mögen die Sünden der Welt noch so zahlreich und noch so schwer sein, die Genugtuung, die unser göttlicher Meister geleistet hat, übertrifft sie stets. Das heißt, wir sehen, das Gute ist stärker oder wiegt mehr als alles Böse, was die ganze Welt tun kann. Das Gute, was Jesus getan hat, dadurch, dass er Gott ist, übertrifft stets das Böse. Das bestätigt ein Pauluswort, indem wir die Schauer der Bewunderung vor diesem Geheimnis verspüren. Wo aber die Sünde zugenommen hatte, wurde die Gnade überschwänglich. Das heißt, die Sünde hat immer mehr zugenommen in der Welt, aber die Gnade wurde überschwänglich und Gott hat so viel Gutes, Jesus hat durch sein Opfer so viel Gutes getan, so viel Verdienste geleistet, dass er alles Böse aus- und überwiegen kann. Lebendiger Glaube, grenzenloses Vertrauen soll uns beseelen. Hat Jesus nicht gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben? Das Opfer Christi ist der strahlende Mittelpunkt, von dem alle Verzeihung Gottes und alle Gnaden ausgehen. Jede übernatürliche Hilfe, die dem Menschen zuteil wird, hat ihren Ursprung in der priesterlichen Hinopferung auf Golgotha. Aus diesem Opfer fließt alles. Alle Güte, die Gott uns schenkt, seine unendliche Barmherzigkeit uns gegenüber, ist die Antwort auf die Verdienste Christi, die ständig für uns zum Himmel rufen. Ist auch sehr schön. Die Verdienste Christi rufen ständig zum Himmel für uns. Und alles, was Gott uns schenkt und seine ganze Barmherzigkeit, ist eine Antwort auf dieses Einspruch erheben und dieses Fürsprache halten Jesu Christi für uns. Denn wenn die Notschreie der ganzen Menschheit zum Himmel aufstiegen, so wäre das vergeblich. Nur der Ruf des Gottessohnes gibt unserem Flehen Wert. Wir sehen also, wenn wir Gott zu Gott rufen, dann hört es Gott, weil Christus mit uns fleht. Soweit eben ein paar Auszüge aus diesem sehr schönen und lesenswerten Buch des Abtes Marmion. Es zeigt uns eben, macht uns wieder bewusst mit sehr schönen Worten die ganze Erlösungstat, die Rolle Christi, seine innere Haltung, seine Haltung uns gegenüber, seine Liebe zu uns, zeigt uns die Messe, was die Messe für eine Rolle spielt, zeigt uns, wie auch das Priestertum, was wir heute noch sehen, teil hat. Also das Priestertum, das Gott uns, das Jesus uns gegeben hat, dadurch, dass er Menschen zu Priestern eingesetzt hat, zeigt uns, wie dieses Priestertum teil hat an seinem ewigen Priestertum und hilft uns vielleicht auch verstehen, warum die Kirche so großen Wert auch auf das Zölibat legt, auf darüber, dass die Priester eine besondere Rolle einnehmen, zeigt uns die Heiligkeit dieses Priestertums, dass sie ein heiliges Leben führen sollen. Und gerade jetzt, wo heute die Amazonas-Synode beginnt, wo den Arbeitspapieren gemäß zumindest das Zölibat und auch das Zölibat in Frage gestellt werden soll, dem Frauenpriestertum vielleicht schon Wege geöffnet werden sollen. Es ist schön und wichtig und interessant für uns, diese Gedanken im Hinterkopf zu behalten, weil sie aus diesem Geist können wir ganz natürlich verstehen, warum wir diese Schätze haben, das Zölibat des Priestertums, und dass Jesus eben nur Männer als Priester auserwählt hat und eingesetzt hat und dass wir an dieser Einrichtung Jesu nichts ändern dürfen. Und so hören wir zum Schluss noch, und hier wird auch der Unterschied zwischen dem katholischen Verständnis der Messe und dem protestantischen Verständnis der Messe oder dem Katholizismus und dem Protestantismus deutlich. Wir sehen, wenn wir das auch verstehen, wie viel dem Protestanten verloren geht, da sie diese heilige Messe als die Weiterführung des Kreuzesopfer Jesu Christi und da sie das Priestertum und dies alles nicht mehr haben und alles über Bord geworfen haben. Doch das Drama, schreibt er hier abschließend, das Drama von Kalvaria setzt sich in der Kirche fort. Unter dem Schleier des Sakramentes bei der Wandlung ruft das Blut Jesu noch immer zum Vater. Denn in diesem Augenblick werden dem Herrn stets aufs Neue die ganze Liebe, der ganze Gehorsam und alle Leiden der Hingabe am Kreuze aufgeopfert. Denken wir daran, hier am Altar werden Gott die ganze Liebe und der ganze Gehorsam und alle Leiden Jesu aufgeopfert. Jedes Mal sagt die Liturgie am 9. Sonntag nach Pfingsten, wenn das Gedächtnis dieses Opfers gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.